Wenn man immer nur zurückblickt, dann verpasst man, was vor einem liegt. Aus Walt Disneys und Pixar Ratatouille von 2007 und damit moin und herzlich willkommen zur neuesten Folge von Ponyhof und Mittelfinger. Mein Name ist Nicole Jäger und mir gegenüber sitzt wie jede Woche meine beste Freundin Felina Herrmann. Moin Felina.
Moin.
Wie geht es dir?
Sehr gut.
Du siehst sehr entspannt
ja,
aus.
Ja, oder?
Als und hättest du das ganze Wochenende in einem Pool gelegen.
Als hätte ich. Also ich fange mal mit meinem Ponyhof an.
Bitte.
Also mein Ponyhof ist ungefähr 1,80 mal 3 Meter groß, sehr feucht.
Und sieht da gut aus.
Mittlerweile ist es ein bisschen grün, aber ist sehr erfrischend und es ist einfach mal ein verdammter Pool in deinem Garten.
Wir haben einen Pool. Das klingt also, hochgestochen, oder?
Es klingt hochgestochen, es ist nämlich eigentlich nur ein großes Planschbecken.
Es ist ein Planschbecken. 3 Meter mal 1,83 mal 56 Planschbecken.
Genau. Und
zum Aufpusten.
Zum Aufpusten.
Das total geil.
Zum Glück hast du eine Pumpe dazu bestellt, sonst würden wir jetzt noch aufpusten.
Das ist richtig. Aber ich bin ja klug.
Aber du bist ja klug.
Ich habe meine lichten Momente.
Manchmal. Sonst ist es sehr dunkel. Und gerne.
Ich weiß, wer nicht mehr in diesen Pool geht in den nächsten 20 Jahren.
Ja, aber das war auf jeden Fall, dieses Wochenende war ja auch so bullenheiß.
Ja.
Und es hat schon im Bett angefangen. Im Bett hast du schon angefangen zu schwitzen, dann bist du aufgestanden, hast weiter geschwitzt, hast ein bisschen was getan und noch mehr geschwitzt. Und dann hast du kurz geduscht und bist im Pool.
Ja, wir hatten aber auch, also mal kurz zur zeitlichen Einordnung. Dieser Podcast entsteht jetzt gerade Sonntagabend. Die Folge erscheint kommenden Donnerstag. Das heißt, wenn ihr das hier hört, dann
sind schon 4 Tage vergangen. Was war das für eine Aussage? Ja, heute ist Sonntag. Wenn ihr es hört, ist es Donnerstag. Und dann sind schon 4 Tage rum.
Ich kann nicht mehr denken. Das ganze Wochenende, wir hatten 36 Milliarden Grad.
Ja.
Und ich habe nichts gemacht, außer, wie du schon sagst, mir den Hintern wegzuschwitzen oder im Pool zu dümpeln. Was ich gestern mal gepflegt, ohne Scheiß, 13 Stunden am Stück getan habe. Ich bin durchgeweicht. Komplett. Ich bin von gestern, als wir den hingestellt haben, von gestern Morgen bis heute Nacht um 12:30 oder so im Pool gedümpelt. So, und dann sind wir heute aufgestanden, haben gefrühstückt und sind zurück in den Pool. Ich kann nicht mehr denken, ich bin sehr entspannt.
Aufgeweicht und abgekühlt.
Ich möchte, könnte sich bitte jeder einen Pool kaufen?
Ja.
Also man nennt es hochgestochen Pool, aber so ein Planschbecken.
Ja, es ist, ich hatte früher auch ein kleines Planschbecken, also ein rundes für meinen Hund.
Und für dich?
Nein, ich habe es tatsächlich eher für sie gekauft, aber sie hatte gar keinen Bock auf Wasser. Also lag ich dann drin.
Klar, du kannst ja auch liegen ein paar Bahnen ziehen.
Und liegen meint, mein Popo war drin und die Beine und alles andere war draußen. Aber es war trotzdem sehr erfrischend. Und ich denke so, jeder, der einen kleinen Balkon hat, noch so klein, kann sich doch so einen aufblasbaren Kinderpool hinstellen und da ein bisschen drin planschen. Das hilft ja schon.
Ich glaube, man denkt auch manchmal zu kompliziert. Wir hatten das ja auch hier mit, irgendwie seit Jahren denke ich schon, ach Mensch, und wenn man mal irgendwie was zum, nur im Wasser sitzen im Garten hätte, das wäre ja toll. Und immer so, das ist aber viel zu teuer und was so ein Pool kostet und keine Ahnung. Und dann ist ja das Haus steht auch so, dass man nicht mal eben was in den Garten bekommt. Das müsste dann man also mit einem Kran über dieses Dach heben und mega den Aufwand betreiben. Da muss die Baufirma kommen und den in den Boden lassen.
Oder
man geht einmal kurz auf fucking Amazon und bestellt sich so einen 3 Meter mal 1,83 Pool, der unter 100 Euro kostet, pustet das Ding auf, lässt Wasser rein. In unserem Fall, wir haben noch so ein Bio-Öko, passt mal ein bisschen aufs Wasser auf, Desinfektionszeugs da reingeschmissen, damit das auch nicht gleich das kippt, das Wasser. Fertig! So, und dann hat man einen Gartenschlauch reingehalten und dann ist das Ding voll innerhalb von einer halben Stunde und dann ist gut, dann kann man da ins Wasser springen. Das ist Hauptsache. Ich habe die letzten Jahre mal kein Planschbecken gehabt, weil ich immer gedacht habe, ja, da muss ich aber mindestens mal 10.000 Euro ausgeben. So ein Blödsinn. Vor allen Dingen, wenn das Ding kaputt geht, weil da eine Katze ein Loch reingebissen hat oder irgendwas anderes passiert, dann ist das nicht ganz so tragisch.
Ja.
Und ich habe auch bisher noch nicht so meine Poolpflege-Skills, sind noch Level-Anfänger.
Sehr rudimentär, ja, ja.
Richtig. Und
deswegen, im Moment ist das Küchensieb als Kescher genau, im Einsatz.
Aber es funktioniert.
Aber es funktioniert.
Bisschen.
Ein bisschen, ja.
Und der Pool hat auch schon die erste Poolparty hinter sich. Mhm. Weil man glaubt ja nicht, mhm, wie unglaublich attraktiv man plötzlich für seine Umgebung wird, wenn man bei sehr heißem Wetter ein Planschbecken, ein großes, mhm, Planschbecken, in dem mehrere Erwachsene zeitgleich sitzen können, mhm, im Garten hat.
Dann tauchen auch unbekannte Leute aus der Versenkung aus.
Richtig.
Die plötzlich Ideen haben mit, Mensch,
die
könnte doch mal.
Die beste random Nachricht am Wochenende. Irgendein Typ, den ich irgendwann vor 100 Jahren mal kennengelernt habe in einem meiner Stammläden. Und der, ich weiß gar nicht, warum der überhaupt meine Telefonnummer hat. Aber egal, ich 1000 Jahre nichts von dem gehört. Und dann kriege ich eine Nachricht am Wochenende. Und dann schreibt er, hey Nicole, also ich habe das, ne, Pool in den Status gepackt so, und dann, hey Nicole, ich habe gesehen, du hast einen Pool, wollte ich mal fragen, wie geht's dir so und wollen wir uns nicht vielleicht mal wieder treffen, also eventuell, lass mich kurz drüber nachdenken, bei dir, ich könnte, mhm, ja vorbeikommen, in den Pool gehen, du grillst ein bisschen was für uns, sag doch mal, was du davon hältst, mhm, und ich denke so, the fuck, dein Ernst, Digga? mein Attraktivitätslevel, mhm, ist um 10 Stufen gestiegen.
Auf jeden Fall.
Aufgrund eines 89-Euro-Pools. Mhm. So. Von wegen hier abnehmen, Klamotten, Haare machen, den ganzen Gedöns. Brauchst du nicht. Mhm. Du brauchst ein Planschbecken auf der Terrasse. Mhm. Thema durch. Mega ganz attraktiv.
Genau. Ganz genau.
Ich weiß auf jeden Fall, wen ich nicht treffen werde, damit der hier im Pool sitzen kann. Das finde ich geil.
Aber da fallen mir auch mehrere Leute ein.
Ja. Aber es gab schon die erste Poolparty. Die ersten Leute, mhm, waren schon da, waren sehr betrunken, sind in den Pool gefallen. Es eskalierte etwas, aber es war sehr lustig. Mhm. Und wir sind heute ein bisschen müde, aber das liegt ehrlich gesagt.
Das liegt am Wasser.
Das liegt nicht am Feiern, es liegt am Wetter und am.
Also ich habe irgendwann aufgehört zu trinken, weil, weiß nicht, ich wollte nicht eher trinken. Und ich hatte sehr abschreckende Beispiele. Und,
Sie meint deswegen, übrigens nicht mich tatsächlich.
Zur Abwechslung mal nicht. Aber. Es hat mir dann auch gereicht. Ich bin so, also so einen ganzen Tag nur Alkohol, es trocknet halt dann auch aus, ne?
Selbst in einem Pool, ne?
Selbst in einem Pool.
Nein, aber es war sehr cool und ich bin auch einigermaßen müde. Aber kann ich meinen Ponyhof gleich hinten ranschmeißen?
Ja, ja.
Ich bin so glücklich, dass ich ein bisschen weinen möchte, wenn ich ehrlich bin.
Ich hab schon.
Ja, die Flauschis, die diesen Podcast schon ein bisschen länger verfolgen, wissen ja, ich kämpfe seit Monaten mit meiner Küche, beziehungsweise meine Küche hat sich einfach in den Suizid gestürzt und beschlossen, dass einfach mal gar nichts mehr funktioniert. Und er war da. Vorgestern war der Klempner da, beziehungsweise der Gas-Wasser-Installateur und hat nicht nur den Herd angeschlossen, er hat auch eine neue Wascharmatur gekauft, also für das Waschbecken und Wasserhahn, hat das angeschlossen. Ich habe also wieder Heißwasser, ich habe einen nagelneuen Herd, ich kann wieder kochen. Mhm. Die Badewanne oben, die nicht mehr richtig ablief, die hat er auch wieder irgendwie auf den neuesten Stand gebracht quasi, da geht auch wieder alles. Ich habe wieder eine Küche.
Du kannst wieder leben.
Es ist unglaublich, ich kann Dinge kochen. Mhm. Ich kann warmes Wasser kommt aus dem Wasserhahn, wie in einem zivilisierten Haushalt. Ich ist unfassbar. Mhm. Ich fange schon an zu stottern vor lauter Glück.
Ja, ist auch unglaublich. Das ging mir vor allem, ich komme jetzt nicht mehr in der Küche klar, ne? Weil es war immer, okay, ich möchte abwaschen. Das heißt, ich muss den Wasserkocher erstmal das Wasser in den Wasserkocher, damit es heiß wird und warten und dann kann ich damit nach und nach abwaschen. So. Also Dinge, die ich jetzt nicht in die Spülmaschine stellen kann. Oder überhaupt, wenn man was heißes Wasser braucht. Und jetzt muss ich einfach nur einen Hahn aufdrehen. Das ist so, ich muss keine Feuerstelle mehr machen. Erstmal Holz suchen und hacken und
während ich Beeren pflücke.
Trocknen und
Mammut jage.
Genau, und dann stapeln und anzünden. Und sondern ich kann einfach nur einen Hahn umlegen und da kommt dann heißes Wasser raus, es ist fantastisch.
Es ist der Knaller. Vor allen Dingen hat es jetzt ja auch nur mindestens 18 Folgen gedauert. Mhm. Das sind einige Monate. Mhm.
Das war doch schon.
Naja, der Herd war schon vor Weihnachten kaputt.
Vor Weihnachten, ne?
Und wir haben Mitte Juni.
Ja.
Ja. Und jetzt ist es aber, kaum wartet man über ein halbes Jahr, schon ist das Problem auch gegessen. Das hat Einzige, was jetzt
selbst erledigt, ne?
Ja, quasi. Es ging ganz flott. Und das Einzige, was jetzt nach wie vor im Argen liegt, ist, ich habe immer noch kein Licht im Kühlschrank.
Und das bleibt jetzt so.
Wahrscheinlich bleibt es so. Ich weiß nicht, ob sich das jemals ändern wird, aber wenn das der Preis ist, dass alles wieder funktioniert, nur mein Kühlschrank im Stockfinsteren liegt, dann ist das okay für mich. Mhm. Dann ist es okay für mich.
Da gibt es Alternativen.
Das stimmt. Und das war jetzt auf jeden Fall mein Ponyhof der Woche. Ich bin sehr, sehr glücklich. Sehr glücklich. Und ich kann bald wieder warmes Essen von einem richtigen Herd essen. Also von einem Teller. Aber ich kann da wieder kochen. Ein Traum. Ein Traum. Wahnsinn. Aber mal was anderes. Wir haben in der letzten Woche, in der Ponyhof und Mittelfinger-Folge, die da hieß, der Angst in den Bauchnabel gucken, ja, über Ängste gesprochen. Ja. Und ich habe ein paar Ängste vergessen. Ich würde die gerne nachreichen, ja, quasi.
Wichtige Ängste.
Ich habe ein paar wichtige Ängste vergessen, die ich an dieser Stelle gerne nachtragen möchte. Ich habe richtig üble Angst vor Clowns.
Mm.
Und zwar allen Clowns. Ich finde, ein Clown ist total unheimlich.
Ja.
Und ich finde die auch nicht witzig.
Nee,
fröhlich.
Ich hasse auch Clowns, ehrlich gesagt. Ich fand die immer doof. Also es tut mir leid für alle professionellen Clowns, die das jetzt hören.
Ich bin mir ganz sicher, uns hören eine Horde Profi-Clowns zu. Die Deutsche Gesellschaft der Profi-Clowns, die jetzt jeden Donnerstag gebannt vor Spotify sitzt und denkt, oh, mal gucken, was die beiden wieder verzapfen. Ja,
es tut mir leid, ich finde euch kacke. Also es ist nichts, nichts Persönliches.
Aber ich finde euch kacke.
Clowns finde ich einfach blöd. Ich meine, das ist ja eigentlich sowieso eine tragische Figur und nicht nur so hahaha lustig.
Der Clown an sich.
Der Clown an sich. Ich finde es immer albern und so, oh, gähn, ja, und da kommt Wasser aus der Blume. Hahaha. Meine Güte.
Ist eher auch schon so ein bisschen Abscheu bei dir.
Ja, ja, vielleicht auch das.
Ich finde Clowns sehr, sehr unheimlich. Und kannst du dich noch an diese Zeit erinnern, es war vor 2-3 Jahren, als so diese Clown-Pranks überall aufkamen,
dass
random Typen mit irgendwelchen Clowns-Kostümen hinter einen hergelaufen sind im Park oder einen erschreckt haben oder unterm Auto hervorkrochen und so und alle mit so richtig fiesen Clownsmasken.
Naja,
genau. Ich fand das überhaupt nicht witzig.
Nee.
Und ich dachte auch, also was für ein Glück diese Typen hatten, dass die nicht an Frauen wie mich geraten sind, weil ich laufe selten weg. Das hat
weil
was
du nicht
damit,
laufen kannst.
Ja, genau. Also du hast ja zwei Möglichkeiten. Du fliehst oder du greifst an. Zum Fliehen bin ich zu langsam, also greife ich an. Und was willst du machen? So, was musst du ja tun? Und ich habe immer gedacht, wenn
die Schlagzeilen. Dicke Frau attackiert Clown bei Straße.
Das wäre übrigens mal ein geiler Trend, wenn sich irgendwelche Leute als dicke Frau verkleiden würden und dann einfach irgendwelche Leute angreifen oder Clowns, einfach nur Clowns angreifen. Nein, aber ich habe gedacht, wenn mich so ein Clown anspringt, dann haue ich dem auf die Fresse, aber so richtig. Mit allem, was ich habe, steche ich zu. Und das ist ja, ich glaube, ein oder zweimal sogar passiert. Ich glaube, in den Staaten hat einer auf einen Clown geschossen.
Ist es aber auch richtig eskaliert. Also da war es auch irgendwann nicht mehr lustig. Und war das nicht auch so, dass manche auch so zum Beispiel so eine Axt hinter sie hergezogen haben oder so? Also wirklich schon echt bedrohlich, wo du dann nicht mehr weißt, ist das jetzt ein Prank oder ist das einfach ein Irrer in einem Clownskostüm? Oh, meine Güte. In einem Clownskostüm mit einer Axt.
Ja, bitte.
Mein Hirn ist gekocht, es tut mir leid.
Also selbst wenn das ein in Anführungsstrichen Spaß sein soll, wenn irgendein Mensch mit einer Clownsmaske eine Axt hinter sich herzieht und auf dich zurennt, meine erste Frage wäre nicht, na, vielleicht ist das ja nur ein Prank. Vielleicht möchte der mich ja nur erschrecken. Ja, und wenn er dich nicht nur erschrecken will, hast du gleich eine Axt im Knie. Also, renn weg oder kämpfe. Und da ich ja auch immer meine praktische Reiseaxt dabei habe.
Ja. Nein. Zum Ausklappen, ne?
Ja, genau. Nee, das finde ich ganz, das finde ich ganz fürchterlich. So Clowns machen mir irgendwie, ich habe auch zu viele Horrorfilme schon mit Clowns gesehen, als dass ich denen trauen könnte. Und auch so eine Angst von mir, Puppen.
So diese Keramikpuppen.
Alle Puppen. Ich fand Puppen als Kind schon schwierig. Mhm. Ich hatte eine Barbie-Puppe, ansonsten hatte ich so eine, so wie man halt so eine Babypuppe irgendwie halt hat, aber ich fand Puppen schon immer komisch. Und meine Eltern dachten irgendwann mal, und da war ich schon, da hat sich meine Abneigung Puppen gegenüber schon verwandelt in eine handfeste Puppenphobie. Mhm. Und meine Eltern dachten irgendwann mal, weißt du, was wir unserer Tochter zu Weihnachten schenken? Mhm. Richtig guter Tipp. So eine 1 Meter große, selbstständig laufende Puppe, die singen und sprechen kann. Und zwar immer, wenn sie dich sieht. Und man darf sich das jetzt nicht so wie heute vorstellen. Ich bin Baujahr 82, das heißt, ich war so, keine Ahnung, 11, 12, als ich die bekommen habe. Und damals waren das jetzt nicht so die technologischste Obershit, wie diese Puppen sich bewegen oder so. Das war einfach nur eine Puppe, die irgendwie es geschafft hat, auf den Beinen zu bleiben und dann mit so einem mechanischen sich bewegte die ganze Zeit. Und dann musste man so komische kleine runde schallplattenartige Teile bei der in den Rücken drücken und dann musste man die anschalten und dann lief die los und dann klimperte die so mit den Augen und das macht aber so klack, 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 klack und dann guckte sie einen an und lief auf dich zu und hat die ganze Zeit Folgendes gesagt. Mama, lieb mich. Mama, Mama, hab dich lieb. Mama.
Oh, gruselig.
Gruselig.
Ich kenne Horrorfilme, die haben so angefangen.
Oh, fürchterlich. Und ich dann so, ja, oh, danke schön. Und meine kleine Schwester hat auch eine bekommen gehabt. Und die fand ich total geil. Die hatte, klar, die war ja selber nur 1 Meter groß irgendwie. Und die hat das so gefeiert. Und ständig lief diese Puppe in mein Zimmer. Oder sie sang, die hat immer ein Männlein steht im Walde gesungen. Mm. Und zwar immer so, ein Männlein steht im Walde. Weißt du, oh. Und das so nachts um 2, weil meine Schwester nicht schlafen konnte. Und ich lag so mit großen, aufgerissenen, offenen Augen im Bett, guckte so an die Decke und dachte, oh mein Gott. Und meine lag immer im Schrank. Mhm. Unter lauter Klamotten, weil ich ja davon ausging, dass dieses Vieh in Wirklichkeit eigentlich lebt. Mm. Und teilweise ist die ohne ersichtlichen Grund wirklich nachts auch angegangen. Und dann hörtest du so aus dem Schrank so, Mama! Weißt du, so unter dem Wäsche,
warum liebst du mich nicht mehr?
Ja, genau. Und dann so, Mama! Oh, das war so. Erstmal möchte ich sowieso nicht, dass irgendetwas oder irgendjemand mich Mama nennt. Mhm. Und davon ab, schlimm. Ich habe bis heute ein Trauma. Mhm.
Glaube ich.
Und dann hatte sie immer so ein Röckchen an und so weiße Lackschüchen und so, weißt du, das volle Programm einer Creepy-Puppe.
Hatte sie so Zöpfe?
Natürlich, blonde Zöpfe. Klar, wie soll sie auch sonst ausgesehen haben? Und es
so
war
ein bisschen wie heißt dieser Horrorfilm? Annabelle.
Mhm. Ja, so ein bisschen so. Mit so dem Charme von Chucky, die Mörderpuppe. Und das ist sowieso so ein Ding in meiner Kindheit und Jugend gewesen, weil meine Mutter, natürlich, wie sollte es anders sein? Ich liebe Mama sehr, aber sie hat so Clowns gesammelt. Klar, oder? Mhm. So diese Harlequins auf einer Schaukel. Mhm. Weißt du, diesen Keramikkopf und so einen weichen Körper. Und die sitzen dann auf so einer Schaukel. Genau. Mhm. Und die sitzen dann auf so einer Schaukel und haben so eine Mütze auf, so eine Harlequin-Mütze in diesen Harlequin-Kostümen, so große Augen und gucken einen an. Und die ganze Wohnung hing damit voll. Im Wohnzimmer hingen mehrere, in der Küche hing eine, auf dem Flur, durch den ich nachts musste, wenn ich aufs Klo musste. Und wie, wenn ihr die letzte Folge gehört habt, dann wisst ihr, dass mich auf dem Weg zum Klo ja immer Gruselkrebse verfolgt haben. Und dann hingen da diese Clowns. Und die natürlich auch immer hin und her schwankten, weil weil so Luft durch den Raum zog oder so. Nee, das war nicht unheimlich für mich. Mm, kein Stück. Das war richtig toll. Also, oh, fürchterlich.
Ah, oh, herrlich. Ja, ich verstehe es. Ich verstehe es auch nicht. Es gibt ja tatsächlich, glaube gar nicht mehr so wenig Menschen, die solche Puppen sammeln. Mhm. Ne, diese Keramikpuppen. Und die sind ja auch zum Teil echt teuer. Und es werden dann neue rausgebracht, neue Editionen.
Du meinst
Editionen.
Die mit diesem Keramikkopf und Keramikhänden und Füßen?
Genau.
Und der Rest ist so weich, ne?
Genau, genau. Und die sind zum Teil echt teuer. Und gibt's dann zwischen, die behandeln sie ja auch wie Kinder so ein bisschen, manche. Mhm. Und sie umsorgen die sehr und passen auf die auf, also warten die, also halten sie sauber und dass die Kleidchen sauber sind und so. Und ich
woran man merkt, dass du keine Kinder hast.
Ja.
Ich muss mal ganz kurz Kevin Sören Balthasar warten. Ich glaube, der ist dreckig. Ich muss mal ganz kurz das Getriebe reinigen.
Aber das finde ich so ein sehr spezielles Hobby. Und ich finde es nicht schlimm, wenn Leute so Hobbys haben, jeder was er möchte, aber ich kann das nicht nachvollziehen, weil ich die halt echt creepy finde. Und ich kam mal bei einem, oh, ich keine Ahnung, so ein Typen, mit dem ich früher, als man auch gechattet hat,
Oha.
Ja, den habe ich aber kennengelernt, dann haben wir uns getroffen so. Und dann war ich bei seiner Mutter zu Hause und da waren überall diese Puppen auch. Also in Schränken, in Vitrinen, auf der Couch so und.
Das wirft mir gerade Fragen auf. Wie zum Beispiel, du triffst dich beim ersten Date oder so mit dem Typen bei seiner Mutter auf dem
nein,
Sofa?
Nein, nein.
Können wir darüber reden statt über Gruselpuppen? Das fände ich jetzt interessant, ehrlich gesagt.
Nein, ich kann
nein, nicht. Das war schon das zweite Date.
Nein, es war nicht amorös Date, sondern es war, wir haben uns kennengelernt über meinen damaligen Freund und haben uns dann auch nochmal getroffen, so, weil wir uns kurz gut verstanden haben. Und weil wir, was haben wir denn gemacht? Wir waren auf irgendeinem Mittelalterfest oder so.
Okay.
Und
vorher nochmal bei Mutti schön Hallo sagen bei den Puppen.
Ja, irgendwie, ich weiß gar nicht, warum wir bei seiner Mutter waren. Irgendwas abgeholt oder so. Und jedenfalls habe ich dann da, alles war so sehr mediterran eingerichtet.
Mhm.
So mit orangenen, mediterranen Wänden und
so
Terrakotta-Fliesen.
So wie deutsche Ferienhäuser eingerichtet
ja,
sind.
Ja, orange.
Orange und diese Holzstühle mit, diese gelackten Holzstühle mit orangenem, mit so einem
Bezug
ja. Der aussieht, als hätte sich jemand drauf erbrochen. Ja.
Ja, und das wie gesagt, da kann ich einfach so, wir sind hier so viele Puppen. Das fand ich, ich kann manche Hobbys einfach nicht nachvollziehen.
Ja, Sammelleidenschaft ist das eine. Ja. Kennst du diese Babypuppen, die aussehen wie richtige Säuglinge?
Ja, 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 das habe ich auch noch nicht mal gesehen.
Und die auch ganz viel gesammelt werden, die sind ja auch super teuer und bei ganz vielen, es gibt so psychische Defizite und Erkrankungen und bla bla, wo die wohl helfen. Also gerade auch wenn Frauen ein Kind verloren haben oder so, dann wird das, glaube ich, ist das sogar therapeutisch in irgendeiner Form. Aber es gibt ja auch ganz viele Menschen, die einfach nur so sammeln und dann behandeln, als wären es Kinder.
Mhm.
Und auch so gar nicht. Gibt es immer ganz viele Reportagen wieder drüber, auch in letzter Zeit, warum auch immer. Oder vielleicht auch nur, weil ich Puppen so gruselig finde, fallen die mir auf.
Mhm.
Wo dann auch Menschen erwarten von ihrem Gegenüber, dass sie diese Puppe behandeln wie ein Kind.
Mhm.
Wo ich denke, okay, oder wir schließen es im Schrank ein, solange ich zu Besuch bin.
Was meinst du? Das hatte ich auch mal in einem Buch, das war ganz lustig. Da hat ein Paar sozusagen in Vorbereitung auf das Kind so eine Puppe gesittet, ja, ne, und es ist so, die halt auch regelmäßig gefüttert werden musste und gewickelt und so, dass man die Eltern schon mal darauf vorbereitet, wie so ein Tamagotchi. Und
ich wette, gerade hören ein paar tausend Leute zu und sagen, ach du Scheiße, das ist bei mir immer gestorben.
Ja, genau. Das ist nämlich denen auch passiert.
Ja, natürlich.
Und dann ging es darum, wer hat es zuerst umgebracht, weil dann plötzlich der Kopf abfiel.
Oh Gott. Hattest du ein Tamagotchi?
Nee, ich durfte keins. Ich
durfte auch keins haben.
Ich wollte immer eins.
Aber alle um mich herum hatten.
Ja.
Also
ja,
wirklich
alle.
Und ich wollte auch eins haben. Und heute denke ich so, warum? Warum wollte ich so ein Schlüsselanhänger-Ding haben, dass das so viel pupen kann, dass wenn du es nicht wegmachst, die virtuelle Puppe, dass es quasi an zu viel Puppe stirbt oder das verhungern kann oder das an Aufmerksamkeitsdefizit stirbt oder so. Eigentlich ist das Tamagotchi doch ständig gestorben, oder?
Du hast ja, ja, aber letztendlich ist es halt, es war unsere Art von technischer Fortschritt.
Ja?
Na klar, es war ja weit vor Handy.
Das stimmt.
Und sowas gab es da noch nicht. Das war ja ein Mini-Computer im Prinzip.
Ein sehr kleiner, pupender Computer.
Ja, ja. Aber es war ja total neu und so, guck mal. Es war, also, ich habe das Gefühl so ein bisschen so, boah, wir hatten Stift und Papier und dann kam es Tamagotchi. vom Entwicklungslevel. So.
Wo du das gerade sagst, ich hatte letztens ein Gespräch mit meinem Vater, der noch erzählt hatte, irgendwie, da ging es um Vokabeln lernen, weil meine Nichte ist ja jetzt irgendwie, kommt jetzt in die zweite Klasse und so. Und es ging irgendwie ums Lernen, wir kamen von Hündchen auf Stöckchen und er sagte, ja damals, also wir hatten, mein Papa ist Baujahr 49, und sagte, ja, wir hatten einfach keinen Englischunterricht. Das wäre auch schwierig gewesen. Wie willst du dir denn Vokabeln merken? Wir haben auf Schiefertafeln geschrieben und das wurde am Ende der Stunde weggewischt. Und ich habe gedacht, er verarscht mich, weil auf Schiefertafeln schreiben klingt für mich so, und du bist wann genau um Pyramidenbau rum groß geworden oder was? Nein, völlig normal. Mein Vater hat noch auf einer Schiefertafel geschrieben. Mhm. Weißt du, die in so einem, naja, so einen Holzrahmen, ja, drin, und dann war da immer so ein Kreidestück dran oder so ein Kreidestift, mhm, oder was. Und dann wurde damit geschrieben und dann wurde das danach weggewischt. Und dann denke ich so, ach was, ihr habt noch nicht mit Stift und Papier, also nee, das kam später dann, also während seiner, mhm, Schulzeit kam das schon noch auf, dass du dann mit Stift und Papier gearbeitet hast und so, aber das war nicht gang und gäbe. Also als er in der Grundschule war, war muss das noch nicht.
Muss ich mal meine
so.
Oma fragen, ob sie das auch gemacht hat.
Müsste sie, die ist ja deutlich älter als mein Papa noch.
Ja, ja, aber
und was
habe ich mir noch nie drüber Gedanken gemacht.
Und wenn man sich diesen Fortschritt anguckt, dass du jetzt ständig irgendwie, ja hier, der neueste so und so, da kannst du mit so einem Pen drauf schreiben, fühlt sich an, als wenn du auf Papier schreiben würdest, mhm, ist aber digital. Denke, mhm, ich so, wie sich das so, also bei uns, wie du schon sagst, bei uns so, wir hatten Stift, Papier und ein Tamagotchi, mhm, und wie es heute einfach so, einfach mal so krass in jede Richtung durch die Decke gegangen ist. Mhm. Und da denke ich manchmal, ich verstehe, wenn meine Eltern bei einigen Sachen schon nicht mehr mitkommen, mhm, weißt du, oder deine Oma, mhm, die sagt so, ey, ich blick's überhaupt nicht mehr, weil wenn ich das richtig gelesen habe, letztens haben wir in den letzten 50 Jahren genauso einen hohen technologischen Fortschritt gemacht wie in den letzten 500 Jahren zusammen, mhm, weil es sich rasend schnell natürlich, mhm, exponentiell entwickelt, ja, weil jede neue Technologie hat neue Möglichkeiten für noch neuere und bessere Technologie und neuen Shit so. Dann ich so, ach krass, Schiefertafel.
Mhm. Ja.
Bums.
Bums. Und plötzlich Tamagotchi und jetzt hat jeder ein Handy, der das auch alles kann fast schon.
Und vor allen Dingen 5000 Tamagotchis du auf deinem Handy hast.
Ja. Ja.
Ich wäre übrigens gestorben zur Schiefertafelzeit. Weil, das ist jetzt keine Angst, das ist eher so ein Gegrusel, weil dieses Geräusch von Kreide auf Tafel mag ich tatsächlich nicht so richtig gerne. Mhm. Und am besten, wenn es noch so quietscht, mhm, boah, wenn es dann so reibt, so ein ekelhaftes, boah. Oder auch ganz schlimm, was auch so ganz merkwürdiger Spleen ist bei mir, ich kann kein nasses Holz anfassen, wenn es etwas mit Küchenutensilien zu tun hat. Ich finde es ganz ekelhaft, nasse Holzlöffel anzufassen. Ich wasche Holzlöffel auch nie mit der Hand ab. Die gehen bei mir regelmäßig kaputt, weil ich packe die in den Geschirrspüler. Ja, ich weiß, da sollen sie nicht rein, weil da gehen sie kaputt. Das ist mir vollkommen klar. Aber ich kann sie nicht einfach so abspülen. Ich finde das ganz, ganz eklig. Dieses Gefühl von nassem Holz. Also bei einem Stock ist mir das lustigerweise fast, nee, auch nicht richtig egal. Das ist aber nicht so schlimm. Aber bei so Kochlöffeln und dann sollst du da auch noch irgendwie Tomatensauce abmachen mit so einem Schwamm. Und allein das Gefühl, wie das so über das Holz schabt und dann ist es nass und das fühlt sich immer dann ganz komisch an. Oder so Holzbretter.
Mm, ja, ich mag sowieso keine Holzbretter beim Kochen, weil ich immer das Gefühl habe, da fressen sich alle Keime mehr rein und man kriegt sie nicht richtig sauber.
Aber ist das nicht bei Plastikholzbrettern? Mhm. Plastikholzbretter aus Metall. Nein, ist das nicht bei Plastikbrettern so, dass da in diesen Fugen, die man so durch Schneiden entstehen, dass sich da alles Mögliche ansammelt und bei Holz nicht?
Aber bei Holz sammelt sich ja auch, Alter, sind ja auch.
Worauf schneidest du denn? Titanplatten oder?
Plastik auch.
Ja, aber Plastik ist doch nicht besser.
Aber ich habe das Gefühl, es ist.
Ah, die gefühlte Wahrheit?
Ja, die gefühlte Wahrheit. Wenn ich die mit heißem Wasser übergieße und schrubbe, dass die dann sauberer sind als Holz. Weil ich immer das Gefühl habe, bei Holz zieht das ein. Das ist ja, okay, es lebt nicht mehr in dem Sinne, aber es ist halt so ein Naturstoff. Und dass das Holz halt, wenn du da, keine Ahnung, Tomaten drauf schneidest, mhm, dass das Holz dann so den Saft so einsaugt. Und dann,
aber müsste das Holzbrett dann nicht nach ein paar Wochen 8-mal so groß sein? Wenn es alles aufsaugt, dann müsste es doch irgendwann so einen Meter hoch, du hast da so einen Holzblock plötzlich in der Küche.
Ich sag ja, es ist halt die gefühlte Wahrheit, ne? Es ist ja nicht die Realität.
Du hast vor allen Dingen auch deine Meinung und jetzt nerv ich hier rum mit meinen Details.
Ja, genau, jetzt kommst
Details,
du mit Fakten.
Ne?
Das, ja, das finde ich so, ich find so ein bisschen ätzend, ehrlich gesagt.
Ja, ich bin ein schlechter Mensch.
Ja, aber ich hab ja auch so. Also, dir ist schon klar, dass jedes Mal, bevor wir kochen, ich jetzt alle Kochlöffel einmal nass machen werde.
Es ist mir vollkommen klar und deswegen wirst du halt immer kochen jetzt in Zukunft. Das ist doch schön für uns beide auch.
Ja, super.
Ja, und zwar immer mit nassen Holzlöffeln wirst du kochen.
Ja, mhm, aber das macht mir tatsächlich nichts aus. So. Also ich mache sie nicht gerne sauber, aber mehr, weil wenn sie eingetrocknet ist, ne, das dann abzuschaben, so, das ist ein bisschen nervig. Aber das Anfassen ist eigentlich nicht so schlimm. Aber ich habe dafür auch andere Spleens. Also so ich
lass hören.
Ja, ich muss zum Beispiel so beim Mittagessen oder Abendessen Teller während des Essens noch mit dem Essen sauber machen. Also, dass hinterher ein gänzlich fast sauberer Teller ist. Nein, nein, ich lecke ihn nicht ab.
Da wäre ich mir nicht so sicher, wenn man sich deine Teller anguckt.
Ja, eben, sie sehen so aus. Aber sie sind immer sehr möglichst sauber.
Wenn Warum? Ist das so ein innerer Zwang?
Weiß ich nicht mal, ob das ein Zwang ist, aber das, ich merke das auch gar nicht mehr. Ich glaube, es ist ein Zwang, weil es nervt mich, dass das so Gesuppe ist und als wenn da so Soßen oder sowas noch drauf sind. Ich denke, es ist doch viel schöner, wenn das alles sauber ist. Und währenddessen, wenn ich zum Beispiel Fleisch schneide, fange ich immer an, mit dem Fleisch den Teller schon mal sauber zu machen. Keine Ahnung. Vielleicht ist es auch so eine Ordnungsliebe, die ich so ein bisschen vielleicht habe.
Vielleicht ein bisschen.
Dass ich dann auch Ordnung auf meinem Teller mag. Ich mag es ja auch nicht, wenn der Belag beim Brot übersteht.
Das ist tatsächlich so. Mit Felina zu Frühstück ist immer richtig gut, weil du immer so Brötchen-Tetris betreibst. Mhm. Immer so, das darf nicht, der Belag darf nicht überstehen, aber es darf auch kein Stück Brötchen sichtbar sein ohne Belag drauf.
Ja, das ist auch korrekt. Richtig.
Also wird der Rand notfalls abgeschnitten und so hingepuzzelt, dass es komplett passt.
Das ist korrekt.
Das ist quasi Plan ist, ja.
Genau. Das ist vielleicht auch nicht, macht nicht jeder. Aber es sind so.
Darf ich denn über meinen Lieblingsblin bei dir sprechen?
Oh je, ja. Weiß ich nicht. Also mach mal.
Ich finde es unglaublich unterhaltsam, dass du nicht in der Lage bist, Essen nachzunehmen. Also das ist tatsächlich, wenn wir kochen und wir füllen uns etwas auf, dann hast du ja dieses, ich fülle mir nur einmal auf, esse das und dann ist gut. Mhm. Jetzt könnte man meinen, dass das voll gut ist, weil du hast halt nur eine Portion, du isst die auf, alles cool, so, das ist natürlich auch eigentlich auch gesund, du sparst da an Menge und Kalorien und so weiter. In der Theorie. In der Praxis ist es nämlich überhaupt nicht so, sondern da ist es so, dass du einfach einen Teller nimmst und den links und rechts bauen wir Schalbretter an und dann stapelst du das Essen einfach so hoch, dass du es quasi nicht mehr tragen kannst, weil es in dir so fest sitzt, dass du nicht nachnehmen kannst, weil das wäre ja gierig, dass du alles auf einen Teller knallst.
Ja, das ist anerzogen. Das ist so, Nachnehmen war nicht gerne gesehen in meinem Haushalt, beziehungsweise, das heißt nicht gerne gesehen, aber es war so schon so ein, ja, aber es ist mal nicht so viel in der Art, ne, so ein Nachnehmen. Deswegen lieber gleich so viel, weil einmal nehmen darf ich ja. Mhm. Also nehme ich so viel ich kann und dann nehme ich nicht mehr nach. Du hingegen bist genau das Gegenteil.
Das stimmt.
Du nimmst dir immer drauf, so eine normale Portion und dann so, wenn ich Hunger habe, kann ich ja noch nachnehmen. Ich so, nee, das geht nicht.
Genau.
In meinem Kopf geht das nicht.
Und bei mir geht das nicht umgekehrt, weil ich nämlich genau mit dem Gegenteil erzogen bin. Ich bin erzogen mit dem, nimm lieber eine kleine Portion und geh öfter, das wirkt dann nicht so gierig. Und es ging immer darum, wirke bloß nicht gierig so. Und vor allen Dingen auch, ich bin ja damals ein dickes Mädchen gewesen, heute eine dicke Frau. Nicht, dass am Ende noch irgendjemand denkt, ich esse gerne und gerne viel. Mhm. Das soll ja keiner denken. Mhm. Deswegen immer schön kleine Portionen nehmen. Was sollen denn sonst auch die Leute denken?
Ja, was sollen denn die Nachbarn nur denken?
Genau. Und das Geile ist, dass mir das bei dir am Anfang erstmal gar nicht aufgefallen ist, sondern ich immer gedacht habe, ich esse einfach 13 Mal so schnell wie du, weil mein Teller war immer leer irgendwann und du warst immer noch eine halbe Stunde am Essen.
Ich aber ich esse auch langsam.
Das, du isst das, auch langsam, ich aber auch. Ich schlinge jetzt auch nicht wie so eine Schlange und dachte so, wie kommt denn das? Bis wir dann das allererste Mal zusammen Gulasch gemacht haben und in der Küche stehen und beim Auffüllen und ich dir einen Teller in die Hand drücke, du mich anguckst und sagst, sag mal, hast du eine Schüssel? Und ich so, ja, klar habe ich eine Schüssel, wofür brauche ich, ja, kann ich die haben? Ich so, bitte bedien dich, nimm dir eine Schüssel. Und du einfach deine Gulaschportion.
Also wir reden von einer Salatschüssel, ne? Nicht von so einem kleinen Schüsselchen.
Wir reden, genau.
Obst, nicht von einer Obstschüssel.
Schön, dass du es dazu sagst. Ja, es ist kein, wir haben uns nicht von Teller auf Schüssel verkleinert, sondern wir sprechen von so einer richtig fetten Salatschüssel. Und du einfach so, ja, mit der, als wäre es die logischste Erklärung überhaupt, zu sagen, ja, ich glaube, ich esse das lieber aus einer Schüssel, weil sonst läuft das alles über, wenn ich einen Teller nehme. Und dann hast du einfach mal diese Schüssel mit Gulaschplan gefüllt und hast im Wohnzimmer mit der Schüssel auf den Knien gesessen und so, ja, jetzt mal guten Appetit, ne? Und ich gucke dich eigentlich so, du weißt schon, dass du nachnehmen kannst. Mhm. Also, dass hier jetzt nicht noch eine Horde kommt, das auffrisst und auch die Küche ist nicht im Westflügel des Anwesens und man geht eine Viertelstunde zu Fuß, die ist nur einen Raum weiter. Und du so, nee, kann ich nicht. Und mich hat das so irritiert beim allerersten Mal, dass ich dachte, ey, du verarscht mich. Also, ich hatte das ganz kurz mal, ich dachte, mal, will die mich, möchtest du direkt aus dem Topf essen? Soll ich dir einen Trog holen? So, heute weiß ich ja, alles klar, nein, du kannst nur einmal nehmen, also pack ruhig rauf. Mhm. Ich werde trotzdem wahrscheinlich immer sagen, du weißt, dass du nachnehmen kannst. Und du so, ja, ich weiß das schon.
Aber zweimal aber gehen ist gierig.
Zweimal gehen ist gierig. Wie man in sowas einfach feststeckt,
ja,
oder?
Ja, es ist wirklich so. Und meine Eltern haben das ja nicht böswillig gemacht oder so, ne? Es war jetzt nicht so, dass du kriegst nur einmal, wenn du dann noch Hunger hast, dann gehst du hungrig ins Bett. Das war es ja nicht, ne? Aber es ist so ein, es war auch keine Regel so richtig, sondern so ein Mitschwingen von, weil wenn du übergewichtig bist, dann ne, kontrollieren, dass dir nicht zu viel ist, okay. Vielleicht hätte ich auch statt einfach Kartoffeln mit Braten ein bisschen mehr Gemüse machen können.
Ja, so ein Tipp. Das ist ja auch so ein Thema bei dir. Das ist so geil, dass bei dir beim Kochen Gemüse nicht stattfindet.
Das stimmt so nicht. Ich
dachte, das sagst du mir selber immer. Ja. Wie oft gehst du bitte einkaufen? Du kommst super genervt vom Einkaufen nach Hause und ich kriege eine Sprachnachricht. Ach du Scheiße, ich habe komplett vergessen, Gemüse zu kaufen. Und ich immer frage, wie kommt das? Weil in deinem Kopf gibt es so Fleisch und Beilagen. Mhm. Und Gemüse ist so, naja, wenn es sein muss. Mhm. Und ich denke immer von der Gemüseseite aus. Also was gibt es am Gemüse und dann was packe ich dazu? Gut, das ist auch antrainiert. Aber das war zu Hause zum Beispiel immer so, du hast die Kohlenhydratsache, dann gibt es Fleisch oder sonst irgendwas. Und dann die Gemüse, es gibt immer die Frage, gibt es Bohnen dazu oder was weiß ich, irgendwie Blumenkohl oder was? Bei dir nicht, ne? Mhm.
Ja, das liegt aber auch wieder da an der Erziehung, dass meine Eltern nicht so... da nicht so drauf geachtet. Ich hatte da mit meiner Oma mal, die hat nämlich nach der Schule immer für mich gekocht, weil meine Mutter musste ja arbeiten. Und sie meinte dann so, ja, du mochtest ja das Gemüse immer nicht. Und heute denke ich, ja, vielleicht mochte ich einfach nur nicht die Art der Zubereitung, weil ich mag kein zerkochtes Gemüse. Mhm. Ich mag es schon, also ich mag zum Beispiel so Bratpaprika oder Paprika aus dem Ofen, wenn die so lapprig ist. Was finde ich? Boah, nee.
Nicht so?
Nee, nicht so. Also ist so
wie wär's mit sehr weichem Rosenkohl?
Nom, nom. Aber Rosenkohl habe ich jetzt neulich gemacht.
Nein.
Doch. Mm-mm. Doch, doch. Nee. Mit viel Butter und Käse drüber.
Ja, sicher. Gut, mit sehr viel Butter und Käse drüber kannst du auch Schuhsohle essen. Weißt du, da geht immer alles.
Ja. Ja, aber viel Butter und Käse drüber. Nein, das war tatsächlich lecker. Jetzt esse ich auch Rosenkohl.
Aber sag mal, wo wir gerade das Thema haben, dieses... Hast du das auch gehabt zu Hause, dass dein Essen so kontrolliert wurde, weil du übergewichtig warst? Zum Beispiel bei mir ging es immer um die Frage, wie viel packe ich auf mein Brot? Und ich weiß, dass das für mich, ich bin ja essgestört, das bist du ja auch, und dass das für mich noch heute ein extremer Trigger ist, wenn Menschen mein Essen kommentieren. Ich höre sofort auf zu essen. Das ist bei mir total krass, weil ich hatte das zu Hause immer, dass gerne mal an mir so herum ich will nicht sagen, herumexperimentiert wurde, aber gerne mal so. Mein Essen war immer in der Kritik. So, ich war immer das dicke Mädchen zu Hause, ich war immer die Übergewichtige, ich war immer die, bei der man ständig was anders machen musste, weil ich auch ständig krank war und so. Und dann gab's immer, ne, alle haben normal gegessen und ich habe Knäckebrot bekommen. So. Und das weißt du, dieses typische, was damals halt gemacht hat. So, alle essen Döner und man selber kriegt einen Karottenapfelsalat, den ich bis heute hasse, die Pest. Mhm. Aber tatsächlich, dass immer geguckt wurde, wie viel Butter packt sie auf ihr Brot und wenn es dann zu viel war in den Augen meines Gegenübers, dass das dann kommentiert wurde. Immer mit, nimm nicht so viel, muss denn das so viel Butter sein oder muss denn das so viel Aufschnitt sein? Und dass ich eine der Errungenschaften des Erwachsenseins ist, dass ich denke, wenn ich zwei Scheiben von dem Käse essen möchte, dann mache ich das. Ich kann es aber bis heute nicht, ohne es selber in meinem Kopf zu kommentieren. Mhm. Und wenn das jemand macht, der mit mir am Tisch sitzt, höre ich sofort auf zu essen. Und das nicht, weil ich dem das übel nehme. Mhm. Also jetzt ist kein aktives, ich bin nicht sauer oder so. Mhm. Es ist eine Sperre. Mhm. Ich kann da nicht, ich kriege nichts mehr runter. Und zwar für den Rest des Tages nicht. Ich werde ganz häufig gefragt, weil ich auch mit Menschen gearbeitet habe, die in irgendeiner Form essgestört sind. Ne? Hatte ja damals eine Praxis und habe mit Übergewichtigen, Magersüchtigen und Bulimikern gearbeitet. Und ganz häufig, wenn Leute mit mir am Tisch sitzen, und ich ja dadurch über Ernährung so viel erfahren habe und auch weitergegeben habe und so immer sagen, ja, du findest es bestimmt ganz komisch, was ich esse, oder? Oder ist das zu viel? Oder ja, es hat viele Kalorien. Also immer mir gegenüber entschuldigen, wo ich immer denke so, Entschuldigung, mich interessiert dein Essen überhaupt nicht. Das interessiert mich wirklich nicht. Mhm. Menschen in meiner Umgebung können so viel oder so wenig essen, wie sie möchten. Ich liebe es, wenn Leute gerne essen, weil das so, weil ich koche gerne und es ist nichts schlimmer, als für Menschen zu kochen, die nicht gerne essen. Mhm. Aber ich kommentiere nie das Essen anderer, weil ich das selber unglaublich schlimm finde. Mhm. Es ist für mich ein so harter Eingriff in mein Cozy Space quasi, dass ich ab dem Moment nichts mehr essen kann. Es geht auch nicht. Ich schiebe es weg und das war's. ich bin sofort dicht. Das ist so eine Psychogrenze bei mir, dass wenn jemand sagt, das ist aber auch echt viel, ne? So, oder musst du echt jetzt noch ein zweites Brötchen essen? Oder wow, da hast du aber viel Marmelade genommen. Zack, das war's. Trigger. Dann bin ich raus. Dann kann ich nicht, ich kann da nicht drüber stehen. Und ich habe so viel an mir schon gearbeitet und auch an dieser Essstörung schon gearbeitet und so viel gemacht und ja auch viel abgenommen und mich mit dem ganzen Thema auseinandergesetzt. Aber ich kriege das nicht weg. Ja. Dieses, das ist in der Kindheit und Jugend war mein Essen und mein Essverhalten immer Thema. Und was es mich an Überwindung kostet, noch heute in der Öffentlichkeit zu essen, obwohl ich dieses ganze dicke Frauen dürfen dies nicht, dicke Frauen dürfen das nicht, Bullshit. Den habe ich meilenweit hinter mir gelassen. Ich trage enge Kleider und ich trage irgendwie enge Strumpfhosen und halt generell alles, was ich will und einen Badeanzug im Sommer im Schwimmbad und so und alles ist in Ordnung. Aber dieses Essen und dabei von anderen bewertet und oder kritisiert werden. Und das hast du ja ganz, ganz schnell. Wenn du als dicker Mensch in der Öffentlichkeit was isst, dann ist ja sofort, es wird ja sofort in einer Wertung unterzogen. Mhm. Wobei ich immer denke, wenn ich andere Menschen essen sehe, denke ich mir dabei nie etwas. Das macht kein Gedanke in meinem Kopf, außer, ja, sieht lecker aus oder igitt, Fischbrötchen, weißt du? Mehr geht da nicht. Und für mich selber ist das so eine Grenze, weil du ja immer klar bewertet wirst und weil das bei mir so tief drin steckt, wie so ein entzündeter Stachel, quasi, oder so ein Stachel in einer entzündeten Wunde eher, dass ich bei mir sofort alles dicht macht. Und dass ich deswegen auch nur mit Menschen esse, privat, die ich wirklich mag. Daran erkennt man bei mir auch, ob ich jemanden mag oder nicht. Das ist so, ich esse dann nicht. Weil ich denke so, nee, ich fühle mich nicht wohl. Ich muss mich in der Gegenwart eines Menschen wohlfühlen, um zu essen. Und es hat 3 Jahre Tour gebraucht, bis ich angefangen habe, Catering zu essen, weil da andere Menschen sind. Mhm. Ich esse zum Beispiel nie Catering beim TV-Aufzeichnungen. Also ganz selten. Dann muss ich einen echt guten Tag haben und psychisch echt stabil sein, um dann zu sagen, ich hole mir was vom Catering. Aber ganz selten und ich fühle mich dabei nicht wohl. Mhm. Obwohl da gar nichts kommentiert wird, ne? Die ganzen Kollegen und so, denen ist es sowieso scheißegal, was ich mache. Aber ich bin da so getriggert und so kaputt an der Stelle, dass es echt für mich wahrscheinlich nochmal 20 Jahre Arbeit bedarf, bis ich nicht mehr das Gefühl habe, oh, da muss ich gucken oder heieiei, ob das jetzt meine Scheibe irgendwie Käse zu viel ist, was würde denn jetzt quasi Familienmitglied XY sagen?
Ja, aber das kenne ich auch mit dem Belag, also nicht, ja doch, es ist nicht so, dass geguckt wird, wie viel Butter nimmt sie, weil meine Oma zum Beispiel isst sehr gerne Butter auf Brot und auch schön dick. Ich habe früher nie gerne, bei uns gab es Margarine und die habe ich nicht gerne dick gegessen, weil die schmeckt auch ich nicht dick. Ich
mag Margarine auch überhaupt nicht.
Nee, und deswegen, das war immer der Scherz in der Familie, ich habe das immer runtergekratzt. Also ich habe sozusagen bestrichen und dann runtergekratzt, sodass ganz dünn nur war. Also ich hätte es auch weglassen können. Aber dieses, das war weniger ein Essfaktor, sondern mehr ein Kostenfaktor. Nicht zu dick Belag, weil dann reicht der länger. Das ist so ein, es ist nur so eine hauchdünne Scheibe Salami auf ein 2 cm Brot und gerade so, dass sie abgedeckt ist, weil, vielleicht kommt das auch
2 cm hoch und nicht breit, ne?
Ja, ja.
Okay.
Dann, dass die halt gerade so abgedeckt ist und man beißt rein und lange auf sehr trockenem Brot. Heute denke ich so, nee. Weißt du was? Ich passe die Höhe des Belages der Dicke des Brotes an. Wenn ich eine dicke Scheibe Brot habe, dann kommt da viel Belag drauf. Ich möchte nicht nur auf Brot rumbeißen. Wenn ich das möchte, esse ich Brot mit Butter oder Brot mit Dip oder sowas. Aber es ist auch so, als ich mal auf einem Familienfeier war, da haben wir dann morgens so zusammen gefrühstückt und dann haben sie allen Ernstes, wir waren da so 6, 7 am Frühstückstisch, haben die halt so aufgeschnitten in der Küche, ne, so Salami und Käse. Und dann immer nur so 4 Scheiben Salami für 7 Personen. 2 Scheiben Käse, immer noch 7 Personen. Und so ging es die ganze Zeit. Ich saß und denke so, wenn ich mir jetzt eine Scheibe Salami nehme, also nein, anders. Wenn ich mein Brot mit Salami belege, kriegen alle anderen keine Salami mehr.
Und auch kein Käse mehr.
Auch kein Käse mehr. Was esse ich denn jetzt? Dann esse ich mal Marmelade. Davon ist viel da. Mhm. Aber so, das verstehe ich einfach nicht. So, dass wenn Leute da so zu geizen mit. Und auch wirklich aus Geiz, nicht weil sie es leckerer finden will, dass der Belag dünn ist, sondern nee, ich lieber nicht. Oder eben, wie du schon meintest, so, was sagen dann die anderen, wenn ich da dick Belag drauf mache? Ja, eigentlich sollte es egal sein.
Eigentlich sollte das total egal sein. Ich glaube auch, dass unterschätzt wird, wie wichtig das Thema Essen ist für Menschen.
Mhm.
Weil, also auch in Familien zum Beispiel, dieses Typische, man trifft sich in der Küche, man kocht, man isst zusammen.
Mhm.
Das ist ja auch kulturell so eine Sache, ne? Mhm. Unterschiedliche irgendwie Kulturen sind halt aufgrund ihrer Küche auch unterschiedlich, nicht nur, aber auch. Und Essen, ich meine, es ist das, was uns mit am Leben hält. So Sauerstoff hilft auch noch ein bisschen und Wasser ist auch nicht schlecht, aber Essen ist halt auch ein großer Teil. Und dass man, dass daran so rumkritisiert wird oder halt auch so rumgegeizt wird, wo ich manchmal denke, das ist ja, wenn du hier in dieses Haus kommst, zwei Dinge, also wenn du hungrig vom Tisch gehst und wenn du es nicht dir gemütlich machen kannst, dann liegt es einzig und allein an dir.
Mhm.
Weil ich ja in allem übertreibe, in Gastfreundschaft immer übertreibe, in Coziness völlig übertreibe und auch was Essen angeht. Jedes Mal, wenn irgendwie ein paar meiner Jungs da sind, die den Kühlschrank aufmachen, immer so, alter Schwede, dein Kühlschrank ist immer rappelvoll. Und ich denke immer so, ja Jungs, das hat auch einen Grund. Erstens, ich bin essgestört und ich möchte Auswahl haben. So, ne? Das heißt, ich habe immer so dieses, ach, man weiß, manchmal weiß ja nie. So. Vor allen Dingen, wenn ich weiß, dass es da ist, dann habe ich keinen Bock drauf. Dann muss ich es nicht haben. Das ist immer so dieses, wenn ich nicht, so wie ganz viele Leute haben, so ich habe keine Schokolade im Haus, dann komme ich nicht in Versuchung. Ich komme prinzipiell dann in Versuchung, wenn ich es nicht da habe. Ich habe einen ganzen Schrank voll Schokolade. Ich habe die letzten zwei Wochen oder drei sogar nicht ein Stück Schokolade gegessen. Interessiert mich nicht. Ist ja da. Muss ich ja nicht. Wenn ich wollen würde, könnte ich ja. So,
es ist keine Not an Schokolade.
Es ist keine
Not. Erst wenn eine Not entsteht, möchte man sie.
Ja, genau. Das ist das eine. Dann finde ich Gastfreundschaft einfach toll. Ich bekoche Menschen gerne. Ich sorge gerne dafür, dass es Menschen gut geht. Das und ich habe in meinem Leben schon hungern müssen, weil ich so wenig Geld hatte, dass ich, dass nichts mehr, nicht mal mehr Geld war für Essen, so dass ich mit meiner Katze eine Dose Thunfisch teilen musste alle zwei Tage. Ich weiß also, wie es sich anfühlt, über Wochen richtig zu hungern. Und das hat sehr viel mit mir gemacht. Und das wird mir nie wieder passieren. Nie wieder. Und genauso wie ich auch sage, irgendwie gerne mal Ex-Freunde es mir zum Vorwurf gemacht haben, zu sagen, ja, du arbeitest auch so viel an deiner Karriere. Und ich denke so, ja, Digga, das tue ich. Ich war mal obdachlos. Und das wird mir nie wieder passieren. Egal, was in meinem Leben passiert, ich werde nicht wieder obdachlos werden und ich werde nicht wieder hungern müssen, weil ich so wenig Geld habe, dass ich keinen Strom mehr habe, kein Gas mehr habe, keine Heizung mehr leisten kann, meine Wohnung verliere und dann nicht mal mehr was zu essen habe. Und dann hatte ich nicht mehr genug Geld, meiner Katze was zu essen zu kaufen. Und das war einfach das absolute Ende. Und das passiert mir niemals wieder. Das hat mich so hart geprägt. Deswegen ist dieser Kühlschrank immer gerappelt voll. Und wenn ich eines nicht leiden kann, dann ist es, wenn Gäste kommen und sich über die Menge beschweren, die es zum Beispiel bei einem Grillabend gibt. Weil es jetzt nicht, weil ich tausend Dinge kaufe und wegschmeiße, das überhaupt nicht. Du nimmst es dann mit und frierst es ein.
Genau, ja.
Du bist quasi die Resteverwertung, die personifizierte. Aber ich fahre so gerne auf. Ich finde das einfach so geil.
Ich habe gerne Variation auch. Ne?
Richtig. Und dass es toll aussieht und es ist schön hergerichtet. Es ist nicht so, es gibt einfach ein Pott Kartoffelpüree. So. Sondern es gibt dann dies noch und das noch. Und man kann sich von allem ein bisschen nehmen. Und ich bin auch nicht so dieser Typ, der, es ist Abendbrotzeit, man setzt sich hin, man isst, man steht auf und geht wieder. Ich bin zwar so groß geworden, aber ich mag eher so dieses, man sitzt über Stunden dann irgendwie oder grillt im Garten und es ist alles irgendwie ganz schön. Und mein Vater kann das ganz gut, dass der zum Grillabend kommt, das alles total toll findet, aber erstmal reinkommt und sagt, wer soll das denn alles essen? Und ich immer denke, das ist nicht die Aufgabe. Das ist nicht die Aufgabe, vernichte alles, was da ist. Die Aufgabe ist, hi, fühl dich willkommen. Und übrigens, du musst nicht hungrig gehen. Das ist die gute Nachricht.
Ja, ja. Das ist ja auch, das ist, glaube ich, in der deutschen Kultur nicht so verankert. In anderen Ländern ist es ja viel mehr so, zum Beispiel eine Kollegin, die ist mit einem Spanier verheiratet und wenn die zu ihrer Schwiegermutter nach Spanien fährt, ist, das hat sie mal erzählt, die Schwiegermutter, die kann zu jedem Zeitpunkt für mindestens 15 Personen kochen. Das heißt jetzt zu jedem Zeitpunkt für so viele Personen Lebensmittel eben vorrätig. Und wenn man, spanische Küche besteht ja auch oftmals aus vielen verschiedenen kleinen Gerichten, ne? Tapas kennt man ja so, ne? Oder, keine Ahnung, solche Sachen, ganz viel, nicht nur eine Sache. Und ich denke so, ey, in meinem Kühlschrank, mein Kühlschrank ist oft das Gegenteil von deinem, nämlich leer, mein Kühlschrank kann manchmal nicht mal mich...
Und aufgeräumt.
Ja, ja. Und nicht mal mich ernähren, im Moment zum Beispiel, weil der Tisch komplett leer ist. Auch weil ich immer nur so viel kaufe, wie ich ungefähr in einer Woche verbrauche. Oder Lebensmittel, die sich länger halten, natürlich auch länger, aber Frischlebensmittel kaufe ich immer nur so viel, wie ich verbrauchen kann, weil ich es nicht gerne Sachen wegschmeiße. Und gerade bei diesem Wetter verdirbt auch viel. Und ich für mich auch, ich esse, also ich bereite auch anders vor. Ich preppe ja, ich friere dann ein. Und aber bei dir geht nie das Frischobst, das Frischgemüse und so aus. Du hast immer da und sonst kaufst du es nach und so.
Stimmt, ja.
Bei mir ist es dann erstmal verbraucht und wird nicht sofort aufgefüllt.
Das stimmt, das mache ich nicht. Also ich werfe auch jetzt nicht so viele Lebensmittel weg. Ich möchte das mal kurz klarstellen, ich horte keine Lebensmittel.
Nein.
Also ich gehe nicht einkaufen, kaufe Nein. irgendwie sinnfreie Lebensmittel, Hauptsache es ist viel. Mhm. Nee, ich koche einfach sehr viel, sehr frisch und mit sehr, sehr viel Gemüse.
Mhm.
Und das sorgt natürlich dafür, dass dieser Kühlschrank auch ständig voll ist. Weil das ist so, irgendwie, ehrlich gesagt, brauche ich auch einen neuen Kühlschrank. Jetzt mal abgesehen davon, dass da kein Licht drin ist, ist das Ding irgendwie... Der ist so
du brauchst einen größeren Kühlschrank. Ja, du brauchst einen größeren Kühlschrank.
Oder?
Also der ist und einer, der auch höher ist, wo du eher nach oben arbeitest als nach unten, wie bei dem.
Auf jeden Fall ist da immer viel drin, weil ich auch, da ist immer super viel Quark drin.
Ja, ich frage mich auch immer, die Massen an Quark, die du scheinbar nicht isst. und ich so, ja, haben wir noch Quark?
Ich esse ja keine Butter, keine Margarine, also Kräuterbutter und so schon ganz gerne. Bei Butter bin ich, finde ich lecker, aber ich nehme meistens lieber Quark drunter oder so. Und finde ich generell, mit Quark kannst du einfach wahnsinnig viel machen. Deswegen habe ich immer ganz viel Quark und ganz viel Joghurt da. Und dann nehme ich mir immer vor, ich mache eine Quarkspeise, dann mache ich die niemals und so. Oder ich mache sie mit Ananas und denke so, warum schmeckt das eigentlich so eklig? Weil Ananas und Quark zusammen ja so ganz komische Bitterstoffe entwickeln.
Übrigens nicht nur Quark. Milchprodukte allgemein. Ich hatte es jetzt neulich mit Milch in einem Smoothie. Das hat genauso scheiße geschmeckt nach ein paar Stunden.
Aber wenn du Ananas frisch mit Milch oder so zubereitest, dann müsste es gehen.
Ja.
Es geht nur nicht.
Es geht nicht, wenn du es länger stehen lässt. Also
die Enzyme in der Milch, in der Ananas beißen sich mit den Enzymen in der Milch und das wird immer richtig eklig.
Und bitter vor.
Nee, aber tatsächlich habe ich, dein Kühlschrank ist immer sehr aufgeräumt und klar, du hast ja auch Ordnungsfächer für deinen Kühlschrankkram.
Ja.
Mein Kühlschrank sieht ein bisschen aus wie mein Kleiderschrank.
Mhm.
Ich mache die Tür auf, ich werfe es rein, ich mache die Tür wieder zu.
Mhm.
Und dann, vor allen Dingen, wenn du dann da bist und ich einfach mal 4 Tage lang nicht in den Kühlschrank gucke, weil du da alles sortierst und machst und tust, dann weiß ich auch einfach gar nicht mehr, was drin ist. Und ich bin so ein typischer Mensch, ich nehme mir vor, ich koche diese Woche das und das.
Mhm.
Und dann gehe ich für die Woche einkaufen. Glaubst du, ich gucke vorher mal in meine Vorratsschränke, ob ich eventuell noch Paprika habe?
Mhm.
Die Antwort lautet in diesem Haushalt immer ja.
Mhm.
Es gibt ein paar Dinge, die sind immer da. Paprika, Zucchini,
Nudeln
habe ich vielleicht ein paar. Also die Grundnahrungsmittel sind immer vorhanden und meistens auch so das Grundlegende an Obst und Gemüse, Bananen, Äpfel und so weiter, immer da.
Mhm.
Trotzdem denke ich, naja komm, wenn ich jetzt noch 3 Tage lang Äpfel esse, dann sind die ja bald leer, nimmst du nochmal 5 mit.
Mhm.
Immer so.
Mhm.
Und dann muss ich alle Nase lang sehr viel Apfelkompott kochen, der auch lecker ist.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, aber da sind wir tatsächlich ein bisschen anders und mein Kühlschrank ist selten sehr leer.
Mhm.
Aber dafür darf sich auch immer jeder bedienen, der kommt.
Ja, dafür kannst du auch Leuten was anbieten, die kommen. Also das kann ich nicht. Ich habe nicht mal Getränke. Ich kann genau 2 Dinge anbieten, wenn ich Gäste habe, oder unvorbereitet. Mhm. Das ist Leitungswasser und Milch.
Und einen Platz auf dem Sofa.
Und einen Platz auf dem Sofa. So, eine Toilette habe ich auch. Aber
geil. Irgendwie jetzt gerade gut zu wissen.
Ja, ne? Aber Getränke habe ich nie irgendwas da, außer Leitungswasser und Milch fürs Frühstück. So, also
ich habe gerade so einen Halter für Kisten gekauft, damit die Getränkekisten mal einen Platz haben.
Ja.
Ja, ich bin da anders. Ich habe ja auch ständig Gäste, muss man sagen.
Ja.
Es sind ja häufig Leute da, du zum Beispiel. Aber nein, du wohnst ja hier quasi. Aber es sind ja wirklich häufig Gäste da und dann sind das meine Jungs, wenn die kommen, haben die immer Hunger.
Mhm.
Ja, die Männer in meinem Leben haben immer sehr viel Hunger. Und dann ist immer so, hey, wollen wir was essen oder wollen wir was bestellen oder soll ich was kochen? So, und oder kannst du bitte was kochen, heißt es dann eher. Und ich mag das irgendwie. Ich mag auch, dass wenn, das ist ganz klar, wenn ich jemanden einlade, und du betrittst dieses Haus, dann ist es für mich prinzipiell so, dass wenn du die Schwelle meines Hauses übertrittst, dann fühl dich bitte wie zu Hause. Also lass deine Hose an, okay? Mhm. Aber komm gleich im Schlafanzug, dann haben wir das Problem nicht, weißt du? Dann bist du gleich bequem und da ist der Kühlschrank, bitte nimm dir und bedien dich. Und ich finde das, für mich ist das eine Form von mich um jemanden zu kümmern und mich um meine Gäste zu kümmern. Und auch, ich habe das voll gerne. Ich habe sehr gerne Menschen um mich, die sich wohlfühlen. Und dazu gehört auch Essen. Und deswegen ist halt immer was da, weil auch ständig irgendwelche Leute hier sind.
Was ich zum Beispiel nicht nachvollziehen kann, und das ist jetzt auch wieder nicht als wertend gemeint, aber Menschen, die Essen nur als Nahrungsaufnahme zum Überleben sehen. Das ist so, also denen es völlig egal ist.
Die keinen Genuss empfinden.
Ne? Ja, denen es völlig egal ist, die keinen Bock haben zu kochen. Okay, das kann ich noch verstehen. Vielleicht kann man es auch nicht so gut. Aber auch so, ja, was ist, Nudeln mit irgendeinem gekauften Pesto reichen mir auch. So, oder Brot mit was drauf. Und es kann auch immer das Gleiche sein. Ist mir egal. Hauptsache, ich sterbe nicht. Und das finde ich immer so, fehlt euch da nicht was? Fehlt euch da nicht ein Stück Lebensfreude? So.
Naja, also ich esse ja auch immer das Gleiche. Das liegt halt hauptsächlich daran, also nein, ich koche auch sehr viel, aber ich habe halt so, wenn ich gerade mal was gefunden habe, dass ich zum Frühstück gerne esse, dann esse ich das einfach 18 Wochen lang.
Ja, okay. Ja, oder das ist aber was, ja.
Weißt du, wie viele Jahre ich schon Studentennudeln esse? Also halt Nudeln mit irgendwie, oder Reis mit Scheiß. Mm. Also irgendwas dazu, das ewig. Aber ich weiß, was du meinst. Die Menschen, die sagen, ja, Essen halt zum Überleben, aber ansonsten ist es mir egal. Mhm. Ich weiß, dass das Sportler ganz häufig haben, dass die dass die so arg viele Kalorien zu sich nehmen müssen, um zum Beispiel Muskelaufbau zu betreiben, dass die nach kürzester Zeit, gerade bei Kraftsport oder auch so Profisportler, dass die irgendwann sagen, ey, Essen, ehrlich gesagt, geht mir das auf den Sack, weil ich muss wirklich viele Kalorien zu mir nehmen und das am besten noch hochwertig. Also du kannst ja nicht von morgens bis abends nur Pizza hinter die Binde kloppen. Das hilft, glaube ich, nicht so gut bei der Kondition und Konstitution. Und dann musst du einfach in kurzer Zeit sehr viel zu dir nehmen, dass du dann irgendwann keinen Bock mehr hast. Mhm. Und vor allen Dingen habe ich das Gefühl, die essen immer nur Reis, Hühnchen und Brokkoli. Mhm. Da hätte ich auch irgendwann keinen Bock mehr drauf.
Ja.
Das ist eine Sache, die ich noch verstehe. Aber ich hatte mal eine Bekannte, die auch so, die auch Essen irgendwie so blöd fand. Also für die das immer so lästig war. Mhm. Dass sie sagt, oh, jetzt müssen wir denn was essen. Dann ist mir eigentlich auch egal, was es gibt. Und das interessiert mich überhaupt nicht. Und ich verstehe das nicht. Also ich sitze dann daneben und denke, okay, ist was kaputt gegangen bei dir? Kann ich was tun? Können wir das heile machen? Möchtest du eine Umarmung? Mhm. Was fehlt? Aber das gibt's ja gar nicht so selten.
Ja, das ist, also gerade im Sportbereich, das finde ich so, deswegen, das wäre es mir auch nicht wert, ne?
Deswegen bist du kein Leistungssportler, ne?
Das ist der Grund.
Jetzt haben wir den Grund. Mhm.
Deswegen bin ich klein und pummelig und nicht sportlich, weil, deswegen, nein. Aber es ist so ein, wenn du dich nicht mehr aufs Essen freuen kannst, sondern das schon eine Qual ist, weil du einfach nur noch darauf bedacht bist und Kalorien reinzuhämmern in dich, damit dein Körper für das nächste Workout bereit ist. Und
ja, du hast halt ein Ziel. Ich verstehe das ja. Also wenn du, ich bin ja so ein Wettkampftyp.
Insofern, bin ich ja nicht. Ne? Deswegen.
Und ich verstehe das schon, weil der Fokus ist ein anderer. Ne? Der Fokus liegt ja nicht auf, ich möchte jetzt möglichst genussvoll essen, sondern der Fokus liegt auf, ich möchte ein bestimmtes körperliches Ziel erreichen oder die nächste, keine Ahnung, die nächsten Kraftherausforderungen schaffen. Und dafür ist das Mittel zum Zweck ist Essen. Und so wird es dann halt auch gesehen. Das verstehe ich schon, weil der Fokus da ein anderer ist. Da ist Essen halt nicht, ne? Da geht es halt nicht um
das Mittel zum Zweck, ne?
Sondern genau, es geht um ein höheres Ziel quasi oder ein anderes, höher ist Quatsch, aber ein anderes Ziel. Das verstehe ich schon. Es würde mich halt sehr nerven, weil ich habe das, ich war mal sehr krank. Und habe dabei den Geschmackssinn verloren. Jetzt nicht Corona, sondern es ist einige Jahre her und hatte eine schwere Grippe und war ausgerechnet im Urlaub in der Türkei. Und habe einfach, ich glaube, 2 oder 3 Wochen oder noch länger einfach nichts mehr geschmeckt. Literally gar nichts. Und das hat mich in kürzester Zeit depressiv gemacht, weil das war so schlimm, weil es hat, für mich hat Essen sofort, und das ist ganz spannend gewesen für mich als essgestörten Menschen, sofort an Interesse verloren. Es war sofort, dass ich dachte, mein Leben hat keinen Sinn mehr. Mhm. Ich muss doch nicht essen, wenn ich nichts schmecke. Mhm. Das ist doch völlig sinnfrei. Also Nahrungsaufnahme ohne Genuss, sinnfrei. Mhm. Das hat auch sofort so eine Antipathie gegen Essen. Ich so, nee, ich will nicht essen. Mhm. Nee, habe ich keine Lust drauf. Mhm. Weil, dann ist es ja nur anstrengend. Mhm. Essen an sich ist ja völlig lästig, wie viel Zeit das wegnimmt.
Ja.
Oder ich habe meine ganze Zeit lang, bitte nicht nachmachen, Leute, klar, ich nehme ja schon länger ab und habe mal so eine Zeit gehabt, da war ich so bei, keine Ahnung, 180 Kilo damals und oder noch ein kleinen Tick drunter oder so und dachte, ah, weißt du was, die letzten 40, 50 Kilo, die ich jetzt noch abnehmen will, das mache ich jetzt mit so einer Trinkkur so und habe irgendwie so ein Eiweißshake, nur morgens, mittags, abends nur, nichts gegessen, über Wochen und habe natürlich rapide abgenommen, weil ich einfach es so leid war. Abnehmen nervt halt gar manchmal. Wir müssen mal eine Abnehmen-Folge machen übrigens. Aber Abnehmen nervt halt manchmal und ich verliere natürlich auch die Geduld und ich habe, wenn du diese Plateaus hast, wo du gerade mal nicht abnimmst, obwohl du alles gut machst, ging mir das auf den Sack und ich habe die Geduld verloren, obwohl wieder besseren Wissens. Ich meine, ich habe als Ernährungsberaterin gearbeitet. Ich wusste, dass mir das um die Ohren fliegt. Mhm. Es war klar, ist es natürlich auch. Aber ich rapide abgenommen, bis ich umgekippt bin. So. Und habe in der Zeit so extrem viel Zeit gespart. Das war so krass, wie viel Zeit ich gespart habe, weil ich nicht gegessen habe und weil ich nicht gekocht habe. Und dachte so, wow, das ist ja, was mache ich denn mit den restlichen Zeit? Das ist ja unglaublich. Mhm. Und wenn du nicht schmeckst, ist dieser Zeitaufwand, den du betreiben musst, um Nahrung zu dir zu nehmen, ja wohl das, also das völlig unnötig.
Das geht mir jedes Mal, wenn ich erkältet bin und die Nase zu ist, so ne, mit Schnupfen und so, und dann ist die Nase zu und ich nichts mehr schmecke, kriege ich sofort schlechte Laune und denke dann auch so, es ist egal, was ich esse. Ich kann auch Dinge essen, die ich eigentlich gar nicht mag, weil ich schmeck's ja sowieso nicht. Und dann ist es egal. Dann kann ich auch einfach keine Ahnung, Rosenkohl essen, ohne Butter und Käse drauf. Ne? Aber es ist ganz, ganz interessant, wie sich das ändert. Nur wenn man so den Geschmackssinn herausnimmt. Und wie lästig man, wie viel Zeit man sparen würde, wenn man nicht sich ständig, muss nicht einkaufen dafür. Weil die meisten gehen ja nur für die Lebensmittel einkaufen. Ne? So. Du musst es nicht zubereiten, du musst es nicht essen. Da bleibt schon.
Du musst nicht mehr abwaschen.
Aber ich meine, ich bin ja Prepper. Ich bereite ja teilweise am Sonntag das Essen für die ganze Woche vor, also das Warme, und friere es dann ein. Und bin dann 5, 6, 7 Stunden nur am Kochen.
Ja, aber dafür den ganzen Rest der Woche nicht mehr, ne?
Ja, sollte man meinen. Den Rest der Woche bestelle ich mir dann was.
Toll.
Wow. Nein, das nicht. Aber es ist, trotzdem wäre das Zeit, die ich andersartig verbringen könnte, ne?
Klar. Aber Essen macht auch einfach zu viel Spaß, oder?
Ja, und es schmeckt gut. Und es ist
vor allen Dingen in Gesellschaft.
Ja.
Wobei ich, glaube ich, noch nie jemanden erlebt habe, noch nie, den man so glücklich machen kann mit geilem Essen wie dich. Das ist so, ich musste einfach nur ein großes, gutes Steak vorsetzen oder, keine Ahnung, geiles Sushi oder so.
Ja.
Und dann bist du einfach den ganzen Tag mega glücklich. Mhm. Umgekehrt allerdings, wenn ich so Sprachnachrichten bekomme, weil du hart genervt bist, weil dein Essen scheiße ist, dann so, das verdirbt mir den ganzen Tag.
Es ist auch, ich finde es echt schlimm, wenn man viel Geld für Bestellessen ausgibt und das Essen ist dann scheiße.
Ja.
Also es hatte ich jetzt schon ein paar Mal, so Burger, wo du denkst, ey, was kannst du an einem Burger bitte falsch machen?
Oh, ne, jede Menge.
Ja, das merke ich jetzt auch, weil ich habe hier neulich, als wir Burger bestellt haben, ich hatte zwei zur Auswahl. Sie waren beide total unterschiedlich. Der eine hat nach nichts geschmeckt, der andere hat nach nichts geschmeckt mit Teriyaki-Soße drauf. Und ich dachte, das kann doch nicht sein. Wie geschmacklos kann ein Brötchen und Fleisch und da war ja auch noch Gemüse oder sowas drauf, ne? Also Salat und Soßen sein, dass man nicht mal schmeckt, was drauf ist.
Vor allen Dingen, wenn man selber Burger macht, ehrlich, bei mir ist da die Standardsache drauf, irgendwie Salat, Gurke, Tomate, klar, irgendwie irgendeine Form von Patty und ein, zwei Soßen, fertig. Mhm. Immer geil. Mhm. Immer geil. Vielleicht noch ein bisschen Käse. Ist mhm. immer geil. Ja. Machst du nie was falsch. Ja. Und dann bestellst du dir was und denkst du, sag mal,
ihr macht das professionell, ne?
Lernt ihr das, wie man es mit einem Burger macht, der scheiße oder nach gar nichts schmeckt? Ja. Ist das so eine Challenge oder so? Habe ich was verpasst?
Ja. Und dann gegenüber hast du Lieferdienste, die machen so geiles Essen. Wir hatten jetzt einen Sushi-Lieferanten, der hat mir so Spaß gemacht. Das Essen hat mir so Spaß gemacht, weil es so gut war. Jeder Bissen war einfach, es war einfach fantastisch. Weil das war Sushi für, oder viel, die hatten auch mit Fisch, aber vor allem auch Sushi für Leute, die eben keinen Fisch mögen.
Sushi für Menschen wie mich, die keinen Sushi mögen, ja.
Genau, da war dann zum Beispiel irgendwie mit Ente drin oder mit
Camembert
und Preiselbeermarmelade oder sowas. Mhm. Der Shit, Leute, es hat so gut geschmeckt. Und ich dachte, Camembert und Reis wäre ja, und Algen vor allem, die waren ja trotzdem noch drum, ne? Diese Nori-Blätter.
Das war ganz normales Sushi.
Ja. Und es hat trotzdem Bombe gepasst und geschmeckt und es war nur frittiert.
Das hilft auch immer, Dinge zu frittieren.
Aber das war einfach so gut.
Ja, gutes Essen ist halt Lebensqualität. Ne?
Ja, das also für mich auf jeden Fall.
Ja, für mich auch. Mhm. Und deswegen koche ich eigentlich auch so gern. Deswegen hören sich die Flauschis ja seit Wochen mein Gejammer darüber an, dass ich keinen Herd habe, weil das für mich mir hat es so viel Lebensqualität genommen, meine verdammte Küche nicht nutzen zu können, weil eine Küche, wo Herd nicht funktioniert, Wasser nicht funktioniert, ist quasi, das ist ja nur ein Raum, der völlig im Weg ist. Mhm. Da kannst du ja auch genauso gut, da kannst du Wasser reinlassen, machst einen Pool draus. und deswegen koche ich so gerne, weil ich weiß, da kommt dann meistens was Gutes bei raus. Und weißt du, was ich nächste Woche tun werde?
Na?
Immer wenn ich aus dem Tonstudio komme, werde ich Studentennudeln machen. Studentennudeln übrigens für alle, die nicht wissen, was ich meine, das ist einfach Vollkornnudeln in meinem Fall. Und dann brate ich ganz viel Gemüse an und da kommt Tomatensauce oben drauf und kommen einfach ganz viele Gewürze rein, das ist super lecker. Also eigentlich ist es eine Gemüsesoße mit Nudeln, die ich während meiner Studentenzeit rauf und runter gegessen habe. Übrigens auch während meiner kompletten Abnehmphase immer gegessen habe, als wäre diese Phase je vorbeigegangen übrigens, ne? Aber mit anderen Worten, ich habe auch Kohlehydrate gegessen beim Abnehmen. Und die werde ich die ganze Woche essen, weil die sind schön einfach und ich freue mich so drauf, dass ich jetzt wieder einen Herd habe. Ganz glücklich. Apropos, wir grillen heute Abend noch.
Oh ja.
Also du.
Ja.
Du grillst heute Abend
noch. Ich grille.
Ich werde im Bademantel auf dem Sofa liegen und gut aussehen.
Mhm. Ja.
Oder?
Ja. Auf jeden Fall.
So, genau, das wirst du tun. Also auf jeden Fall wirst du in einem Bademantel auf dem Sofa liegen. Genau.
Nein, du siehst doch immer gut aus.
Danke schön. Ich würde die Folge damit ganz gerne beenden, weil ich jetzt tatsächlich jetzt mich noch ein bisschen vorbereiten muss auf das Hörbuch einsprechen morgen. Übrigens, ich habe ja ein neues Buch geschrieben, Felina. Wusstest du das?
Ach.
Ja, tatsächlich.
Wie heißt denn das?
Unkaputtbar heißt es. Mensch. Wie mein Mangel an Selbstwert zum Problem wurde und wie ich da wieder rauskam. Und weißt du, wann es erscheint?
Nein, wann?
Am 17.8. Das ist ganz bald. In 2 Monaten ungefähr. Mhm. Nicht mal mehr. Und ich bin schon sehr, sehr aufgeregt. Und du musst mich jetzt fragen, sag mal, wird es auch ein Hörbuch geben?
Sag mal, Nicole. Wird es auch ein Hörbuch dazu geben?
Gut, dass du fragst, Felina.
Ja.
Ja, es wird tatsächlich ein Hörbuch geben. Mhm. Jetzt musst du fragen, und wer spricht das ein? Ja, das kommt jetzt sehr überraschend, diese Frage. Erstmal danke für die Frage. Mhm. Ich spreche es selber ein.
Nein.
Wie immer.
Ach.
Doch.
Komm.
Nein, doch. Oh. Doch, also jetzt machen wir hier Spaß beiseite. Ich spreche.
Schlechteste Werbespot ever.
Oder? Ich spreche die nächsten 3 Tage unkaputtbar ein. Mhm. Und es wird dann einfach zum Buch-Release am gleichen Tag auch das Release des Hörbuchs geben. Und ich bin sehr gespannt. Ich habe nämlich mein Buch, seit ich es geschrieben habe, nicht nochmal gelesen. Und bin jetzt sehr gespannt. Und ich hoffe, dass ich bei der nächsten Podcast, den wir aufnehmen, dann sagen werde, das ist echt ein gutes Buch geworden. Und nicht so, ach du Scheiße, wer hat die ganzen Schachtelsätze geschrieben? Und ich freue mich sehr drauf und ich muss mich jetzt aber noch so ein bisschen ransetzen, weil sonst stottere ich das Hörbuch ein und das will keiner von uns. Deswegen mit deinem Einverständnis würde ich es an dieser Stelle jetzt beenden.
Check.
Alles klar.
Alles gut.
Dann vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, auch dieses Mal wieder. Mhm. Schaltet nächste Woche wieder ein. Wie ihr wisst, Ponyhof und Mittelfinger erscheint jeden Donnerstag überall da, wo ihr Podcast hören könnt. Und ansonsten an dieser Stelle mal ein ganz wichtiges: Habt eine super schöne Woche, passt gut auf euch auf, esst genug,
trinkt genug,
nehmt eure Medikamente und cremt euch verdammt nochmal ein, auch wenn ihr im Schatten seid, das ist wichtig. Und ansonsten hoffen wir, ihr habt einen richtig schönen Tag, ein tolles Wochenende, falls es vor der Tür steht, wann auch immer ihr diesen Podcast hört. Und sonst guten Abend und gute Nacht und lasst es euch gut gehen. Es war mir ein Vergnügen mit dir, Felina, und mit euch sowieso immer wieder. Schreibt uns, wie ihr die Folge fandet. Wenn ihr irgendwie Themenvorschläge habt oder wenn ihr irgendwas sagen möchtet, dann sagt es uns sehr gerne auf Instagram, schreibt mir. Und wir hören uns nächste Woche wieder.
Ja.
Bis nächste Woche.
Bis dann. Tschüss.